Handspiel. Alles andere ist Schnulli-Bulli.
Willkommen an den Grand Seigneur der Fußballberichterstattung, die lebende Kommentatorenlegende, the one and only Werner Hansch, Folge 27 von Handspiel. Glück auf, mein Lieber.
Ja, das kann man wohl sagen. Glück auf. Ohne geht's ja nicht.
Richtig, du hast eine halbe Weltreise hinter dir. Du kommst gerade frisch aus dem Zug aus Limburg nach Dortmund und es hat ein bisschen länger gedauert, um es vorsichtig zu formulieren.
Ja, natürlich, du. Das war ja eine Reise, kann ich dir sagen, so wie von hinten durch die Brust ins Auge. Ne? Also ich musste erstmal wieder weiterfahren von Limburg Richtung Frankfurt und dann am Flughafen hatte ich Gott sei Dank Glück und erwischte da einen Zug, der nach Hamburg unterwegs ist. Und das war genau der Richtige. Der hielt dann auch in Dortmund und da saß ich dann drin und bin dann noch einigermaßen verträglich dann hier angekommen.
Aber mit einer leichten Verzögerung. Du hast jetzt Blut geleckt und holst dir die Bahncard 50, weil Bahnfahren so einen Spaß macht, ne?
Ja, dumme ist ja, ich habe da diese Bahncard schon lange. Und die hilft dann auch nicht weiter, ne, wenn die Züge nicht kommen.
Richtig, erst 10 Minuten Verspätung, 20 Minuten Verspätung und dann irgendwann.
Ja, du, ich sag dir, dass du kommst dich wie verarscht vor, ne? Und denkst, Mensch, das müsste doch einer schon vorher wissen, dass der Zug dann ausfällt, weil er nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt wurde. So wurde es hinterher begründet, ne? Also dann, das ist wirklich unsäglich, ne? Aber nun gut, ich hab's überstanden und ich muss nur hoffen, dass am Ende nicht noch so eine kleine Verkühlung übrig bleibt. Das wäre mir sehr unangenehm.
Wollte ich gerade sagen, toi, 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 wir drücken ja auf jeden Fall fest die Daumen, Werner. Und in dem ganzen Zusammenhang fragt man sich, wenn da schon gar nichts läuft, warum hat sich der Bahnchef das Gehalt verdoppelt? Sein Millionengehalt ist jetzt noch einmal verdoppelt worden. Ich glaube, da muss man kein Populist sein, um das zu sagen, so richtig nachvollziehbar ist das jetzt wirklich nicht.
Nein, das ist in der Tat nicht so. Also gut, daran habe ich heute nicht gedacht. Ne? Klar, der Mann hat eine Menge Verantwortung auf seinen Schultern, muss man schon sagen, was da alles bevorsteht.
Und auf seinen Schienen.
Ja, das vor allem, ne? Denn die ganze Infrastruktur ist ja ziemlich verhunzt bei der Bahn. Das ist ja der letzte Grund für all die Probleme, die da jetzt auftreten.
Also es kann im Prinzip nur besser werden. Das führt uns, glaube ich, auch automatisch zur Fußball-Bundesliga. Nach unserer letzten Aufzeichnung ist ja so viel passiert. Tobias Stieler zeigt zweimal gelb wegen einer Schwalbe, nimmt das zurück. Leverkusen gewinnt gegen Bayern. Anschließend entlässt Bayern Julian Nagelsmann. Deutschland verliert gegen Belgien. Hochverdient, muss man dazu sagen. Und wir haben einen neuen Tabellenführer mit dem FC Bayern München. Ich glaube, in Kurzfassung war alles dabei. Oder habe ich irgendwas vergessen?
Nee, das ist schon so. Ne? Das ist schon so. Und ja, natürlich hast du was vergessen. Ne? Du hast zum Beispiel wahrscheinlich aus Scham noch unterschlagen, dass der FC Schalke leider seine tolle Serie unterbrochen hat, ne, von nicht verlorenen Spielen. Das konnten sie am Samstag nicht mehr aufrechterhalten. Dazu war dann am Ende doch Leverkusen, der Bayern-Besieger, zu stark.
Und Xabi Alonso, der auch schon im Prinzip Bayern weggecoacht hat, hat eben also auch dann raffiniert gewechselt und eben die Mannschaft heiß gemacht. Zur Halbzeit stand es 0-0. Aus Schalker Sicht wieder eine gute Hälfte gut dagegen gehalten gegen einen sehr laufstarken und vor allem spielerisch starken und schnellen Gegner Leverkusen. Trotzdem das alte Schalker Problem, die Offensive ist nicht da, ist nicht 100% verfügbar. In der Innenverteidigung Moritz Jens ausgefallen. Also da kommen so ein paar Punkte mit dazu. Und am Ende geht dann diese Serie zu Ende von 8 ungeschlagenen Spielen, wo du auch gesagt hast, das war ja fast schon beängstigend, dass Schalke gar nicht mehr verlieren kann.
Ja, dieses Bedenken haben sie jetzt ausgeräumt. Das wissen wir, dass sie das noch können. Du musst nur jetzt eines können. Du musst das verdrängen. Weg damit. Ist vorbei. Schluss, aus, Schließ, Strich machen drunter und nach vorne gucken, glaube ich. Das ist jetzt ganz entscheidend, dass du gegen so eine Mannschaft wie Leverkusen verlieren kannst. Das darf eigentlich wirklich nicht überraschen. Das ist so. So, das heißt für mich, nach vorne gucken und eine neue kleine Serie starten. Das muss jetzt gelingen. Und also mein Glaube an diese Mannschaft ist nicht wirklich erschüttert. Ganz im Gegenteil. Ich bin weiter fest davon überzeugt, es kommen ja jetzt die entscheidenden Spiele. Und da müssen sie da sein, voll. Und ich hoffe natürlich, dass auch dieser Außenverteidiger, dass der wieder da voll dabei ist. Ich glaube, den haben sie im Grunde genommen so ein bisschen geschont, oder?
Hatte so ein bisschen, wenn du Jens meinst, den Innenverteidiger, er hatte so ein bisschen noch so Zwicken gemerkt im Training, glaube ich, eine Oberschenkelzerrung gehabt und das war eine reine Vorsichtsmaßnahme, um dann nicht zu verschlimmern. Er hat wieder mittrainiert, aber das war jetzt eben eine Vorsichtsmaßnahme, weil auch Thomas Reis weiß, es geht jetzt gegen Hoffenheim am kommenden Wochenende und dann Freitagabend Flutlichtspiel auf Schalke gegen Hertha BSC. Das sind beides für sich genommen, 6-Punkte-Spiele, also insgesamt 12 Punkte im Prinzip, die man gefühlt mit diesen beiden Spielen gewinnen kann. Und Thomas Reis hat genau das Gleiche gesagt wie du. Schalke will eine neue Serie starten nach diesen 8 Spielen ungeschlagen. Und das war irgendwo auch seit Wochen klar. Irgendein Spiel wird Schalke wieder verlieren. Und dann ist es eben gegen so eine Top-Mannschaft wie Leverkusen, glaube ich, zu verschmerzen vor einer ausverkauften Hütte.
Ja, das ist so und ich glaube, das wird auf die Moral und den Aufwärtstrend dieser Mannschaft keinen nachhaltigen Einfluss haben. Also davon gehe ich aus und der Reis, der wird die schon wieder richtig heiß machen und zusammenstellen. Ne? Also dieser Verteidiger, der muss zurückkommen. Ich glaube, das ist schon irgendwo wichtig, aber du hast es ja schon angedeutet, im Grunde war es eine Vorsichtsmaßnahme, den braucht man jetzt für diese entscheidenden Spiele. Ne? Gegen Leverkusen war es nicht ganz so entscheidend. Ich meine, gut, die haben dieses 3-0 ist ja auch erst in der Nachspielzeit gefallen. Das heißt also 2-0 habe ich mir so gesagt, als ich davon hörte, Mensch, das geht ja noch eigentlich, ne, gegen Leverkusen. Und
insgesamt war Schalke, muss man auch ehrlicherweise sagen, sehr gut bedient, auch mit dem 3-0 insgesamt, was Ralf Fährmann da rausgeholt hat und pariert hat und eben gerettet hat für Schalke. Ja. Unglaublich über die gesamten 90 Minuten, also ein ganz, ganz wichtiger Rückhalt in diesem Spiel. Also nochmal Chapeau, Ralf Fährmann.
Natürlich und vor allen Dingen, du warst ja doch ganz nah dabei, du hast doch am Spielfeldrand gesessen, Menschenskind.
Richtig und ich habe gehofft, ich kann irgendwas beeinflussen und bin jetzt im Prinzip der Pechvogel.
Ja, aber Schalke nur kein, das kein Einzige, Glück was vielleicht geholfen hätte, wenn du noch raufgelaufen hättest, ne? Das ging nun leider nicht, aber naja, nein, aber dann hast du ja einen ganz, wie soll ich sagen, hautlastigen Eindruck jetzt von dieser Mannschaft, ne? die dann jetzt einfach weitermachen muss auf diesem Weg.
Und ich kann das aus erster Linie bestätigen, was du auch immer gesagt hast, da ist Leben in der Truppe drin. Ich hatte das große Privileg für mich als Schalker von Kindesbeinen an, Opa Bergmann, war das für mich natürlich ein besonderes Erlebnis, da unten neben dem Schalker Stadionsprecher Dirk Oberschulte-Beckmann sitzen zu können und eben hautnah ihm über die Schulter zu gucken und mitzuerleben, was da eben passiert, quasi neben der Schalker Bank auch Thomas Reis zu erleben, der wirklich ein Motivator ist, der die Mannschaft heiß macht und ich bin wirklich guter Dinge. Trotz dieses 0-3 bin ich guter Dinge vor den kommenden Wochen.
Ja, da sind wir auf einer Linie. Wir müssen über etwas sprechen, was eigentlich viel schlimmer war als die Niederlage von Schalke gegen Leverkusen. Es ist ja was Furchtbares passiert auf der Tribüne.
Genau, auf der Südtribüne ist ein Fan zusammengebrochen in der zweiten Halbzeit. Und es waren sofort Ersthelfer da, Rettungskräfte und haben eben versucht, diesen Mann zu reanimieren und haben es auch lange versucht. Und auch das muss ich erstmal sagen, eine sehr empathische Reaktion des gesamten Publikums. Ja. Beide Fanlager, die sofort den Support eingestellt haben. Es war echt eine unfassbare Stille im gesamten Stadion und auch nach Abpfiff ging es lange weiter. Die Rettungskräfte haben wirklich alles versucht und haben diesen Mann leider nicht retten können und das ist wirklich das, was das gesamte Spiel überschattet und das Sportliche ist dann sowas von zweitrangig und der Fußball überhaupt nicht wichtig, wenn man überlegt, da geht jemand hin zum Platz und kommt da nicht mehr nach Hause.
Tja, der Tod ist groß. Wir sind die Seinen, lachenden Munds. Wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt er zu weinen, mitten in uns. Rilke kann man auch mal beim Fußball zitieren. Ja. Sowas. Ne?
Auf jeden Fall.
Das ist so. Und, aber da siehst du auch mal, welche Emotionen, gut, wir können jetzt, wir sind in der in dem Einzelschicksal, sind wir ja nicht drin. Wir wissen nicht, wie weit der Mann vorgeschädigt war. Aber natürlich ist klar, die Emotionen, ne, die können so hoch steigen, dass das dann eben passiert. Das ist dann so. Ne? Mhm.
Ja. Also unser herzliches Beileid an die Angehörigen, an die
ja.
Familie, die vielleicht einen Vater, Bruder,
ja.
Sohn, wie auch immer, verloren hat. Ganz, ganz tiefe Trauer auf jeden Fall. Ja, und vor allem unser Mitgefühl gilt natürlich auch diesen Ersthelfern, den Rettungskräften, die alles versucht haben, die alles Menschenmögliche versucht haben und dann nicht aufgegeben haben. Also dass eben diese Schattenseite, die leider bei diesem Spiel dazugehört, was überhaupt nicht zu erwarten war. Aber deswegen, wie gesagt, Respekt an beide Fanlager und das war ja auch im Prinzip direkt neben der Fankurve von Leverkusen, die auch beim Tor nicht gejubelt haben.
Liste.
Die einfach aus Respekt sich zurückgehalten haben und da muss ich wirklich den Hut vorziehen, weil das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich, aber zeigt auch, wie mitfühlend die Leverkusener Kurve gewesen ist.
Also ich denke auch an diese Erscheinung werden wir uns hoffentlich dann noch besser erinnern als an dieses 0:3.
Genau, das klammern wir auf jeden Fall aus. Torreich war es auch in München in der Allianz Arena, Werner. Ich glaube, wir hätten es so nicht erwartet, dass der Tabellenführer Borussia Dortmund, der eigentlich mit einer breiten Brust nach München fährt und denkt, wenn wir das Ding gewinnen, haben wir 4 Punkte Vorsprung als Tabellenführer. In der Zwischenzeit entlässt Bayern Julian Nagelsmann. Vielleicht können wir da gleich auch nochmal einen Schlenker zu den Umständen dieser Trainerentlassung machen. Thomas Tuchel, Champions League-Sieger mit Chelsea, kommt um die Ecke und die Bayern hochverdient.
Ja.
Mit dem Sieg 4:2 gegen Borussia Dortmund. Ja, ja. Leider auch mit 2 dicken Patzern von Gregor Kobel, der sein Comeback gefeiert hat und sich das, glaube ich, auch komplett anders vorgestellt hat.
Naja, das ist ja vollkommen klar, nicht? Jetzt ist die Frage, war die fehlende Spielpraxis dafür der Grund? Also ich möchte es nicht dafür herleiten lassen, ehrlich gesagt. Das wäre mir zu primitiv. Natürlich waren das Böcke, ne? Unglaubliche Dinger, vor allen Dingen das erste. Ja,
komplett am Ball vorbeigetreten.
Das ist ja unfassbar. Ist ja unfassbar. Nur so viel war, glaube ich, klar. Natürlich hat er das nicht gewollt. Das ist ja logisch. Aber gewollt oder ungewollt, glaubt nach dieser Nummer, das war für mich wie ein Startzeichen, als ob die anderen dann gesagt haben, ja, dann stellen wir unseren Dienst jetzt ein. Wir können jetzt nichts mehr machen. Wenn der schon so ein Ding, so eine Querke sich da reintun lässt, dann haben wir auch keine Chance mehr. So kam es mir dann vor. Dann war von Borussia Dortmund, wie gesagt, im Prinzip nichts mehr zu sehen.
Und leider, sie sind ja stark ins Spiel gekommen, Bayern mit einem sehr verhaltenen Beginn und bis zu dem Zeitpunkt sah es danach aus, als würde vielleicht Borussia sogar mal in Führung gehen und dann eben dieser, ja, muss man sagen, dieser grobe Schnitzer und auch beim 3:0, wo er diesen Schuss von Sané abwehrt, direkt vor die Füße von Thomas Müller, der auch nur noch reinschieben muss. Übrigens der 25. Doppelpack von Thomas Müller.
Ja.
Das ist ja auch eine Weltklasse-Statistik.
Ja, also über Müller nichts außer Gutes, das ist sowieso klar. Ne? Also das ist ein Riesentyp, dieser Mann, das ist so. Und das hat man ja auch gestern gesehen, der war sozusagen in diesem ganzen Ensemble ein Motivator, ne? Wie der sich da eingebracht hat, wie der auf Spieler zugeht und die aufmuntert. Das war schon toll, denn ganz ehrlich, Tuchel hin, Tuchel her, was soll der da groß geändert haben? Ne? Soll man denn jetzt etwa glauben, die Bayern hätten gegen Borussia Dortmund in der Verfassung und mit diesen Böcken unter Nagelsmann nicht gewonnen? Nein, das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ne? Also das war für mich nicht so entscheidend, nein. Sondern wo ich nach wie vor nicht mir im Klaren bin, die Fehler des Torwarts waren sicherlich mitentscheidend. Ich hatte aber auch den Eindruck, vielleicht war diese Dortmunder Mannschaft insgesamt nicht heiß genug gemacht worden auf dieses Spiel. Es waren wieder so, immer wenn sie kurz davor steht, ja, das hätte ja entscheidend sein können im Hinblick auf die Meisterschaft, wenn sie gewonnen hätten. Ne? Und ich, ehrlich gesagt, ich war diesmal tatsächlich davon überzeugt, und das muss ich jetzt leider zugeben, weil ich rechne in solchen Situationen auch immer mit der Macht des Schicksals. Ne? Also die Umstände, unter denen Nagelsmann sozusagen entlassen wurde, das waren ja nicht, die waren nicht so gentleman-like, muss man ganz ehrlich sagen.
Ne? Und das ist noch vorsichtig formuliert.
Ja, ne, das ist so. Ja. Und dann dachte ich mir, das Schicksal wird zurückschlagen. Und was hätten sie denn wohl gemacht, wenn das passiert wäre, wenn Dortmund tatsächlich vielleicht gewonnen hätte?
Ja, ja, dann wäre der Tuchel-Effekt vielleicht verpufft, möglicherweise. Ja,
also ziemlich sicher, ja, ne, wäre er dann verpufft und vielleicht, was weiß ich nicht, vielleicht hätte man ihn auch entlassen müssen. Und Salihamidžić vielleicht dann, oder irgendeinen sonstigen Menschen da aus dem Vorstand, gibt ja nicht mehr viele, dann, ne, dann wäre vielleicht Oli Kahn dran gewesen.
Oder sie hätten Hermann Gerland zurückgeholt, möglicherweise. Der übrigens im Doppelpass saß um 11 Uhr morgens und Whisky-Cola getrunken hat. Das fand ich auf jeden Fall auch sehr bemerkenswert.
Tatsächlich. Ach so, das habe ich dann leider verpasst. Also Hermann ist für mich immer ein Grund, um einzuschalten. Dann habe ich gar nicht gewusst, dass der da auftritt.
Ja.
Ja, ja, schade. Also der Hermann ist natürlich einer, der dann auch, wie gesagt, seine Zunge nicht an die Kette legt. Der sagt schon, was er denkt, ne, und wie er das alles empfunden hat.
Absolut.
Ja, aber wie auch immer, es ist leider anders gekommen, muss ich dann doch zugeben. Also meine Prognose ist voll in die Hose gegangen. Und ja, jetzt muss man gucken, wie es weitergeht. Es ist immer noch was möglich. Ne? Der Vorsprung ist ja nicht so ganz weltbewegend, sind ja nur 2 Punkte. Bayern können ja auch noch mal irgendwo ein bisschen stolpern. Das richtig, geht schon.
Also es kann sich in einem Spiel alles entscheiden und alles wieder drehen.
So ist es, ja.
Aber ich muss dir auf jeden Fall beipflichten, dass die Handschrift von Thomas Tuchel da sicherlich nicht erkennbar gewesen ist, sondern wenn überhaupt, vielleicht ein bisschen Kopfsache, ein bisschen Motivation, weil du selber weißt, wie viele Spieler auch mit der Nationalmannschaft unterwegs gewesen sind. Da gab es ja jetzt nicht dieses typische Training, wo die kompletten Mannschaften zusammen trainieren konnten. Und er wurde ja auch erst vor einer Woche installiert.
Das ist richtig. Aber ich sag dir, das war so ein Segment für meine Prognose. Ich habe mir gedacht, wir haben ja gehört, dieses fantastische Zitat von Joshua Kimmich über seine Branche.
Richtig.
Es gibt kein Herz und keine Liebe. Ne? Das war ja, also das hat ja noch nie ein Journalist kürzer auf den Punkt gebracht. Das ist ja fantastisch, was der da ausgedrückt hat. Es war nur leider so, er gehört zu dieser Branche. Er ist da drin, ne? Das ist so, und er kann dann auch nichts machen. Aber ich glaube, aus diesem Zitat und aus manchen anderen Worten von Joshua Kimmich ist mir deutlich geworden, dass er nicht einverstanden war mit der Entlassung von Nagelsmann, dass da eine enge Bindung bestanden hat. Goretzka ging in etwa auch auf dieser Linie. Und da habe ich mir gedacht, wenn solche Spieler schon im Kopf sozusagen noch mit der Entlassung von Nagelsmann beschäftigt sind, dann genügt es ja, wenn da vielleicht 2, 3, 4% im Kopf nicht richtig da sind. Ne? Schon funktioniert das ganze Gebilde nicht mehr.
Und das summiert sich dann, wenn jeder ein paar Prozent weniger Leistung zeigt, zack, schon sind es irgendwie am Ende dann auch mal 100%, die fehlen.
Ja.
Aber ich finde, wie du sagst, schon auf der einen Seite entlarvend, aber auch gleichzeitig super ehrlich. Und das zeigt, dass wir trotzdem mündige Spieler haben, nach wie vor in der Bundesliga, auch mit dieser Führungsetage hin oder her. Wir haben über das ehrliche Interview von Manuel Neuer auch gesprochen, der wahrscheinlich wiederum damit einverstanden sein wird, dass Nagelsmann weg ist. Gestern saß ja auch der Neuer-Berater wieder nah an den Führungskräften des FC Bayern. Also von daher gibt es da eine gewisse Annäherung von beiden Seiten.
Ja. Also wie gesagt, das ist schon eine wunderbare Geschichte, dieses Seelenleben einer Mannschaft. Was nur schön war, dass der Kimmich für seine Aussage, die ja bestimmt nicht allen gefallen haben wird im Vorstand des FC Bayern, dass der dafür nicht belangt worden ist. Das fand ich schon mal wenigstens bemerkenswert.
Ja, vielleicht auch, weil sie gerade mit anderen Problemen so ein bisschen kämpfen müssen. Da gibt es ja auch den Riesenzoff auf der einen Seite von Oli Kahn und Hasan Salihamidzic mit dem Fernsehexperten Lothar Matthäus. Und da würde mich auch deine Meinung interessieren, Werner. Es gibt ja ganz, ganz viele Meinungen und viele Pros und Cons zu diesem Thema, wie das Ganze abgelaufen ist. Nach der Niederlage gegen Leverkusen fährt Julian Nagelsmann in den Skiurlaub. Und am Dienstag schon gibt es die erste Kontaktaufnahme von Brazzo mit Thomas Tuchel. Und irgendwann versucht man dann angeblich Julian Nagelsmann zu erreichen.
Ja.
Erreicht ihn nicht. Es wird durchgestochen an die Medien und dann kommt eben raus, Tuchel soll es werden, Nagelsmann geht weg. Die Nagelsmann-Beraterseite sagt auch, es gab keine Kontaktaufnahme.
Ja.
Das stimmt nicht. Also einer von beiden muss irgendwie lügen. Und dann ist natürlich die Frage, wer von beiden lügt?
Ja, also ich sag dir mal, das Letztere ist mir wahrscheinlicher, dass es diese Kontaktaufnahme nicht gegeben hat. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, also was soll denn gewesen sein? Dann war der vielleicht gerade mal irgendwo abgefahren auf Skiern. So, wie lange fährt er dann? Ne? Dann kann er kein Handy bedienen, weil er beide Hände da braucht mit den Stöcken und Skiern. Aber irgendwann kommt er da dann an und dann sieht er doch, dass er angerufen wurde von Salihamidzic oder von Kahn und dann hätte der sofort reagiert. Also diese Theorie kann mich nicht überzeugen. Ich glaube
auch nicht,
schon,
ehrlich gesagt.
Nein.
Weil er auch nur 150 Kilometer entfernt war. Ja, das heißt, selbst wenn es irgendjemandem wichtig wäre, hätte man auch hinfahren können und ihn auch persönlich unterrichten können. Also eine Seite von beiden muss lügen. Wenn keiner von beiden lügt, heißt das doch nur, dass Salihamidzic die falsche Nummer eingespeichert hat, oder wie ist das? Also anders geht's ja gar nicht.
Ja, die falsche Nummer ist gut, ja. Das war dann insgesamt eine falsche Nummer.
Das kann man, glaube ich, so festhalten.
Ja.
Also ich finde es, klar, wie du sagst, die Liebe fehlt natürlich auch mit den Worten von Kimmich. Es ist eine knallharte Branche, unbedingt. Aber trotzdem vermisst man doch in diesem Moment, wo man am Dienstag schon Tuchel kontaktiert und man weiß, es geht nicht weiter mit Nagelsmann, das Ganze so hinauszuzögern, dass es dann wirklich über die Medien erst durchgestochen wird. Das ist schon sehr, sehr bitter in der Konstellation. Also knallhartes Management, knallharte Branche hin oder her.
Ja, daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Das ist so. Gut, ich sag mal, wir stehen nicht so intim im inneren Leben des FC Bayern drin. Das sind wir nicht, das können wir auch nicht. Sicherlich ist festzuhalten, die letzten Wochen, vielleicht sogar Monate, waren nicht so, wie man es von Bayern gewöhnt ist. Ne? Sie haben ja 9 Punkte vorgelegen vor Dortmund. So, und die waren auf einmal weg. Und da sind ja auch manche Sachen passiert. Also ich sage mal, disziplinarische Dinge, ne? Da kommen Leute zu spät zum Training und der eine fährt zu einer Modenschau und so weiter.
Serge Gnabry bei zum der Beispiel, Pariser Fashion Week.
Ja, das waren natürlich alles Umstände, die kann man schon kritisieren. Ne? Das ist in der Tat so. Aber jetzt kommt wieder genau dieser Punkt. Jeder weiß, jetzt kommt diese Begegnung mit Borussia Dortmund. Und da sage ich dir, ich hätte erwartet, dass die dem Nagelsmann diese Chance geben, diese Prüfung zu bestehen mit seiner Mannschaft. Ich glaube, der hätte, was die Motivation angeht, nichts falscher machen können als Tuchel auch. Und die Chance hat man ihm eben nicht mehr gegeben.
Also unter Umständen hätte er dasselbe Ergebnis erzielt. Das ist, glaube ich, ganz gut nachvollziehbar. Und in diesem Spiel, es geht um alles oder nichts, zeigt das einfach, wie routiniert und souverän die Bayern damit umgehen und wie eben der BVB damit umgeht. Also ich glaube, man kann durchaus diskutieren, war jetzt Bayern so stark oder war der BVB eher so schwach in diesem Spiel.
Ja, ja.
Aber zu deiner These, man hätte Nagelsmann vielleicht diese Chance noch geben können, passt ein sehr, sehr spannendes Zitat von Uli Hoeneß, dem Ehrenpräsidenten der Bayern, der im Kicker gesagt hat, Julian Nagelsmann hätte nach der Niederlage gegen Leverkusen nicht in den Skiurlaub fahren dürfen. Wäre er in München geblieben, hätte man sich am Montag oder Dienstag zusammengesetzt und gesprochen. Und wer weiß, was dann passiert wäre.
Tatsächlich. Ja, also irgendwo ehrenwert, aber naja.
Oder eine Nebelkerze.
Ja, das könnte ein bisschen danach riechen, ne? Denn wenn man sich dann zusammengesetzt hätte, was sollte dann anders dabei herausgekommen sein? Das glaube ich dann schon fast nicht mehr. Da war es eigentlich schon entschieden zwischen Salihamidžić und Kahn. Weg mit dem Nagelsmann jetzt. Der schafft es nicht mehr, glaube ich. Ne?
Denke ich auch. Und vor allem versucht man, glaube ich, weil jetzt viele den Bayern so einen schlechten Stil vorwerfen.
Ja,
jetzt versucht man, ihm den schwarzen Peter zuzuschieben und zu sagen, ja guck mal, der hat sich ja falsch verhalten. Der ist ja in Urlaub gefahren. Das geht ja gar nicht. Um so seine eigene Denke, glaube ich, zu rechtfertigen. Also ich glaube nicht, dass wenn man sich zusammengesetzt hätte, dass dann Thomas Tuchel nicht früher oder später Bayern-Trainer geworden wäre.
Das ist so und wir wissen ja ehrlich gesagt auch gar nicht, ob nicht vielleicht schon der erste Kontakt von Salihamidžić und Tuchel vielleicht doch schon ein oder zwei oder drei Tage vielleicht schon nach dem Desaster in Leverkusen, ob da nicht schon ein Kontakt stattgefunden hat, da stecken wir ja nicht drin. Ne?
Aber ich glaube, wir sind einer sehr heißen Sache auf der Spur. Wir müssen Brazzo mal an den Lügendetektor anschließen. Ich glaube, da kommen auch spannende Sachen raus. Apropos Trainerentlassung, Bruno Labbadia ist natürlich jetzt auf dem ganz heißen Stuhl in Stuttgart, soll noch Trainer sein, hat Sonntag das Training geleitet um 10.30 Uhr. Es gab parallel eine große Krisensitzung, unter anderem mit dem neuen Stuttgart-Chef Alexander Werle, Ex-Kölner. Wurde wohl vertagt. Mal sehen, ob wir ihn am Mittwoch dann noch an der Seitenlinie sehen im DFB-Pokal gegen Nürnberg.
Ja, na, das ist auch so ein Punkt wieder. Ne? Also das werden wir dann genau sehen. Und ich denke mal oder ich hoffe, ganz ehrlich gesagt, ich mag den Labbadia. Das will ich hier überhaupt nicht verhehlen. Und ich würde ihm diese Chance gönnen, ne? Die er dann noch vielleicht ergreifen kann. Natürlich ist die Talfahrt des VfB nicht zu leugnen, die ist offenkundig. Aber ehrlich gesagt, was würde es denn bringen? Und wer soll es denn machen nach Labbadia?
Ne? Ludovic Magnin ist im Gespräch, Ex-Spieler.
Ja, naja.
Aber ich glaube, in der Konstellation ist Labbadia schon der dritte Trainer in dieser Saison nach Materazzo und Wimmer. Und Ähnliches hat Schalke ja auch schon mal gemacht mit David Wagner, anschließend Manuel Baum, Christian Groß und Dimitrios Gramotzis.
Ja.
Vier Trainer in einer Saison. Am Ende stand der Abstieg da. Also ich glaube, so kurz vorm Ende jetzt nochmal zum dritten Mal den Trainer zu wechseln, würde das was bringen oder spricht es nicht einfach dafür, dass vielleicht nicht mehr aus dieser Mannschaft herauszuholen ist?
Also ich glaube, dass das der Fall ist. Ne? Und jetzt müssen sie es beweisen. Ich glaube, jetzt hat kein Mensch mehr eine Ausrede beim VfB. Ne? Sie treten an gegen Nürnberg im Pokal. Da müssen sie ihren Mann stehen. Und wenn sie das nicht tun, dann kannst du da hinschicken, wen du willst. Ne? Da kannst du Herberger ausgraben und Max Merkel. Die schaffen dann auch nichts mehr.
Aber ist eine interessante Theorie auf jeden Fall. Lass uns ganz kurz nochmal über eine schöne Veranstaltung sprechen, die es in Dinslaken gab, in deiner alten beruflichen Heimat, in der Gaststätte Maas bei Das Maas ist voll. Liebe Grüße an Roland Donner an der Stelle. Eine sehr urige Kneipe. Ich fühlte mich da auch so zurückversetzt in die, weiß ich nicht, 40er, 50er Jahre. Das war schon sehr, sehr schick. Du wurdest eingeladen zu diesem Promi-Talk. Das war schon eine schicke Atmosphäre mit bisschen Live-Musik und so. Das war schon auf jeden Fall eindrucksvoll. Hat Bock gemacht.
Ja, das war es bestimmt. Und ich bin ja ganz beeindruckt. Das gibt's ja jetzt schon ein paar Jahre, glaube ich, dieses Gesprächsformat. Ne?
Ja, müssten 10 Jahre sein. Die feiern jetzt im November großes Jubiläum.
Ja, das können sie auch. Können sie stolz drauf sein. Für so eine Stadt wie Dinslaken ist das schon ein Highlight, sage ich dir. Bestimmt. Und wer da schon alle war, ne? Also vor mir, um Gottes Willen. Nein, ich habe mich sehr gefreut über diese Einladung und Roland hat das auch prima gemacht, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und es ist ja auch immer schön, wenn du dann von älteren Menschen auch nochmal angesprochen wirst auf eine schöne menschliche Art, die sich dann noch erinnern. Ja, das erfreut so eine alte Seele noch.
Aber du hast den Laden richtig gerockt. Du hattest Spaß, hat man gemerkt. Die Leute hatten Spaß. Das war auf jeden Fall schön mit ganz vielen Anekdoten aus deiner Schatzkiste, aus den vielen Jahrzehnten als Reporter. War schon echt beeindruckend, hat Spaß gemacht. Und es gab diesen Stolperknaben, diese kurzen mit Ingwer oder Chili drin. Also es war schon ein heftiger Start. Das ist sehr beliebt in dieser Kneipe, dieser Stolperknabe.
Ja. Also ich muss sagen, ich war dann schon ein bisschen stolz. Ich bin ja nicht wirklich gestolpert, ne, muss ich sagen. Ich habe ihn tapfer weggeschluckt, ne, und ich kann mich aber nicht mehr erinnern, wie er geschmeckt hat. Das ist der Moment war zu kurz, aber es war sehr angenehm insgesamt, bestimmt tolle Atmosphäre.
Und 90 Minuten Werner live. Wer dich also live erleben will, gerne anfragen oder hier bei Handspiel einschalten. Alle 2 Wochen frisch außer Dose. Im Prinzip hätte ich fast gesagt, in 2 Wochen sind wir wieder hier. Und dann bin ich sehr gespannt, wie es vor allem im Abstiegskampf auch unten weitergeht. Es spielen ja jetzt unter anderem dann Stuttgart gegen Bochum und Schalke gegen Hoffenheim.
Ja, das sind die entscheidenden Duelle. Da kommt es drauf an. Da musst du da sein. Und ich glaube, dass Schalke da ist und dann werden wir sehen. Und wenn wir diesmal vielleicht recht haben, ich zum Beispiel mit meiner Prognose, dass die Schalker es schaffen, dann kann ich ja mit gutem Gewissen sagen, alles andere ist Schnullibulli.
Andere ist Schnulli-Bulli.